Willkommen zurück bei Tomaten auf der Fantasie.
Wir, Carsten Otto
und Sophie von Stockhausen,
öffnen wieder unsere Kaffeeküche für den Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Hallo Sophie.
Hallo Carsten.
Na, wie geht's?
Gut, gut. Ich bin zum ersten Mal über einen stehenden Roller gestolpert, einen E-Scooter.
Oh.
Ja.
Und verletztest du dich?
Mit Blut, würde mein Sohn sagen.
Echt?
Ja, ein bisschen. Das war jetzt nicht so dramatisch. Das bisschen situationskomische war eigentlich, dass sich der Lenker in meiner Jacke verfing und ich dann, weil ich das Teil ja auch angeschoben und damit den Ständer gehoben hatte, als ich jetzt dieses tonnenschwere Ding irgendwie in mir hing. Und da musste mich dann eine Passantin draus befreien. Es war auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. Also es war so ein bisschen situationskomisch.
Naja, ja. Gut, dass du dich nicht mehr verletzt hast.
Naja, und jetzt kann man ja auch die Betreiber dann verklagen.
Und
ist ja ganz neu. Nee, Quatsch. Also ich, nee, so schlimm war es nicht.
Zum Glück und schade für dein Portemonnaie. Du hast Besuch mitgebracht.
Ich habe Besuch mitgebracht, die wunderbare Viviana Plasil. Sie ist Co-Founderin und auch Geschäftsführerin von That Dialogue Experience, die jetzt demnächst in Berlin eröffnen wird im Herbst. Das kennen wir vielleicht ein bisschen aus Hamburg und aus Frankfurt als Dialog im Dunkeln.
Ah.
Dialog in the Dark, genau. Oder auch Dialog in der Stille. Was das genau ist, wird sie uns sicher gleich selber erzählen. Und soweit ich es richtig recherchiert habe, haben wir gemeinsam, Viviane, dass du auch viel im Bereich Nachhaltigkeit, also Sustainability gemacht hast. Und ich finde ja, dass diese beiden Felder sich total überschneiden auch. Das können wir ja auch noch mal drauf kommen. Herzlich, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, danke. Vielen Dank, liebe Sophie. Vielen Dank, lieber Carsten. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
Ach schön, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen in der Kaffeeküche. Und ich bin schon sehr gespannt, was du aus dem Dunkeln berichten kannst.
Ja, aus dem Dunkeln kann ich noch gar nicht so viel berichten, weil noch brennt da ziemlich viel Licht auf der Fläche, also beziehungsweise Notlicht. Also wir haben noch gar keinen Strom da, aber diese Notbeleuchtung, und ansonsten ist da noch nichts zu erleben oder zu erspüren. Aber ich hoffe, dass das dann, also toi toi toi, ich klopfe hier gerade mal auf Holz, dass das dann Mitte Oktober spätestens der Fall sein wird.
Hol uns doch mal rein für all diejenigen, die das Konzept nicht kennen, was genau eigentlich zum Beispiel im Dialoghaus in Hamburg passiert, was man da alles machen kann. Da gibt es ja unterschiedliche Ebenen von Erfahrungen, die man dort machen kann, ne?
Mhm, genau. Also das Konzept Dialog im Dunkeln, das ist gar nicht so neu. Das hat der Professor Andreas Heinicke mal vor vielen, vielen Jahren entwickelt. Und in Hamburg und auch in Frankfurt kann man das eben schon seit einiger Zeit erleben, auch in anderen Städten weltweit. Was passiert da? Also im Grunde geht es darum, dass man in absoluter Dunkelheit durch eine Art Parcours geführt wird und dort sozusagen verschiedene Sinne angesprochen werden. Also es geht tatsächlich darum, ein multisensorisches Erlebnis zu erfahren und in jedem Raum eben etwas anderes auch zu erleben, also eine Natur-Experience oder eine Stadt-Experience, also auch sozusagen darum, Alltagssituationen zu erleben, multisensorisch. Und das Besondere ist eben, man wird durchgeführt von blinden oder sehbehinderten Guides, und dadurch entsteht eben eine Art Rollentausch, denn die Guides, die vielleicht in anderen Situationen eben auf bestimmte Hindernisse und Hürden stoßen, nehmen eben in diesem Fall die Rolle der Expertinnen ein und die Besuchenden die Rolle der Lernenden. Und durch diesen Perspektivwechsel oder durch diesen Rollentausch und damit verbundenen Perspektivwechsel erhoffen wir uns einen empathischeren Umgang mit dem ganzen Themenkomplex Inklusion, und weil ja auch bewiesen ist, dass das erfahrungsbasiertes Lernen meistens nachhaltiger ist, erhoffen wir uns dadurch eben einen Dialog. Deswegen heißt das auch Dialog im Dunkeln. Und ja, wie gesagt, ein insgesamt sensibleren Umgang miteinander. Genau, das ist das Konzept Dialog im Dunkeln. Und in Hamburg gibt es auch noch Dialog im Stillen und auch Dialog with Time. Also es geht sozusagen nicht nur um das Thema Dunkelheit, sondern eben auch darum, andere, sag mal, andere sensorische Erlebnisse zu erspüren.
Und es geht ja auch viel darum, dann einfach auch bei sich selber mal zu merken, was das mit mir in der Gruppe, ihr macht das ja, glaube ich, auch als teambildende Maßnahme, passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel mal mich darauf einige, eine Stunde nonverbal zu kommunizieren, ne, und eben nicht zu sprechen. Oder
Bei Dialog im Stillen geht es natürlich darum, auch, sag mal, miteinander natürlich auch, ich sag mal, Basics jetzt der Sign Language zu erlernen oder zumindest mal ja auch zu erfahren, wie sich das eben anfühlt, wie sich natürlich ganz viele gehörlose Menschen fühlen, wenn sie einfach ja im wahrsten Sinne des Wortes einfach sich nicht ausdrücken können oder sich nicht verstanden fühlen. Und das ist einfach durch dieses eigene Erfahren, glaube ich, wird es einfach erlebbar, erspürbar. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich auch nicht, also reicht, wenn man das einmal sozusagen macht, sondern das natürlich im besten Fall sollte man das auch immer mal wieder auffrischen, weil das natürlich, das kennen wir ja alle aus dem Alltag, wir haben vielleicht ein nachhaltiges Erlebnis auch wenn man vielleicht eine tolle Reise gemacht hat oder irgendwie was ganz Besonderes erfahren hat und dann geht es im Alltag dann doch häufig wieder unter. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das auch immer mal wieder, vielleicht auch einfach andere Formate immer mal wieder zu erleben. Und
ich muss auch sagen, bei mir war es ein Prozess. Ich habe das allererste Mal, bin ich da in BFW in Halle mit so einer auch einer kleineren Variante von Dialog im Dunkeln, da habe ich mich nicht getraut. Habe ich wirklich davor gestanden, hatte schon alles, den Stock und so in der Hand und habe dann in letzter Sekunde gesagt, ich kann es nicht.
Ja.
Und dann habe ich es in Hamburg eben mit Andreas, als ich Andreas kennengelernt habe, gemacht und war total begeistert. Und jetzt eben bei eurer kleinen Preview hier in Berlin war ich auch sehr begeistert.
Ja. Also was ich halt immer ganz schön finde, deswegen ist halt, das Format heißt ja eben Dialog im Dunkeln und am Ende ist es halt, weil du das eben auch sagtest, Sophie, am Ende sind es ja verschiedene Dialoge, die man auch führt, ne? Also man hat sozusagen, natürlich ist so das Naheliegendste ist klar, es gibt der Guide oder die Guide, die einen da durchführt und natürlich entsteht irgendwie ein Dialog mit dieser Person. Man fragt natürlich vielleicht auch das eine oder andere, was einem nicht bekannt ist, darum geht es uns ja auch, dass wir eben so ein bisschen, sag mal, Hürden abbauen wollen zwischeneinander. Und dann gibt es aber noch zwei weitere Ebenen des Dialogs, nämlich der Dialog mit den anderen Teilnehmenden. Ne? Das ist auch immer ganz spannend. Also gerade wenn sich die Gruppe kennt, so weil du eben sagtest, Teambuilding, dann ist das immer ganz interessant, okay, wie reagiert eigentlich der oder diejenige im Dunkeln und was macht das mit der Gruppendynamik? Und auch bei Fremden ist das teilweise, also wenn das jetzt eine bunt zusammengewürfelte Gruppe ist, spannend durchaus, wie miteinander kommuniziert wird. Und das Dritte ist eben der Dialog mit mir selbst. Ne? Also weil du das gerade jetzt auch sagtest, irgendwie du hast dich nicht getraut und was hat das eigentlich, was macht das jetzt mit mir persönlich, wenn ich ins Dunkel gehe und wenn ich jetzt mich auf meine anderen Sinne konzentrieren, also gezwungen bin, mich auf meine anderen Sinne zu fokussieren.
Ja. Ich würde gerne nochmal für mich zusammenfassen, nochmal zur Bestätigung, dass ich es auch richtig begreife und erfasse. Also ihr habt da aktuell zwei Formate, Dialog im Dunkeln und Dialog in der Stille, richtig? Und jeweils geht es darum, einen Sinn auszuschalten. Also im Dunkeln heißt, die Menschen, die da teilnehmen, können nichts sehen. Und bei in der Stille, da wird das Auditive, also das Hören, sozusagen außer Kraft gesetzt, richtig?
Ja.
Okay, alles klar. Und sozusagen, was passiert ist, dass sich jeweilige Sinnesexperten dort als Guides halt anbieten. Also im Dunkeln dann halt Personen mit Blindheit, wenn ich das richtig verstanden habe, und bei Dialog in der Stille taube Personen, die hörlose Personen, richtig?
Genau, Genau.
Okay. Und genau. Dann sozusagen nicht nur darauf appliziert wird, eine Sensibilisierung der zum Beispiel Hörenden gegenüber den Nichthörenden zu erzeugen oder gegenüber den Sehenden, den Nichtsehenden, sondern sozusagen das auch so zu framen, dass es letztendlich die eigene Erfahrung ist und nicht in dieses Othering geht, richtig?
Genau, es ist richtig. Es geht um die eigene Erfahrung. Es geht aber auch darum, natürlich ich kann jetzt für Berlin oder das Konzept für Berlin ist sehr Berlin-spezifisch. Ne? Also es geht darum, auch Berlin im Prinzip bei Dunkelheit zu erleben. Und es geht im Prinzip primär auch darum, also nicht irgendwas zu beschönigen, aber schon eben nicht zu sagen, also nicht mit der Angst zu spielen oder zu sagen, ja, guck mal, so ist das also und ach Gott, nach einer Stunde, zum Glück bin ich hier wieder raus, sondern was uns ist es schon auch ein Anliegen, ich sag mal ein bisschen, das zumindest der Versuch, das auch zu reframen, ne? Also das heißt sozusagen ein bisschen von diesem Mitleid auch wegzukommen, ne, zu sagen, ach, der ist ja bedauernswert, weil er nicht sehen kann, sondern es geht ja dieser Dialog, deswegen ist es eben auch so wichtig, dass, ich sag mal, die Personen eben blind oder sehbehindert sind, die da durchführen, weil dieses Gespräch miteinander und diese Erkenntnis im Prinzip auch von den Teilnehmenden, dass ein selbstbestimmtes Leben eben auch weiterhin möglich ist, wenn man sich auf andere Sinne einlässt. Ja. Das ist sozusagen das eine. Und dass diese Selbstbestimmtheit eben wirklich im Vordergrund steht und dass es teilweise sogar, das ist gerade beim Visuellen, finde ich, ist das ganz, ganz stark der Fall, dass gerade in unserer heutigen Zeit, wo alles so stark auf dieses Visuelle ausgerichtet ist, ne? Ob es jetzt die Instagramisierung oder wie auch immer man das jetzt nennt, aber alles geht sozusagen, zielt darauf ab, irgendwie ja zu bewerten innerhalb von kürzester Zeit. Und das führt eben ganz oft ja auch dazu, also zu Fehleinschätzungen, weil im Prinzip nichts, also ich verlasse mich ausschließlich auf meinen Sehsinn und lasse dabei eben meine ganzen anderen Sinne, auch das Bauchgefühl, das gehört auch dazu im Endeffekt, lasse das sozusagen außer Kraft und dadurch geht mir ganz viel eigentlich verloren. Ne? Also das ist sozusagen auch was wir halt immer wieder feststellen. Also ich kann das von meiner eigenen Erfahrung auch sagen im Dunkeln, aber auch das, was jetzt viele, sag mal, Besuchenden irgendwie so am Widerspiegeln, dass man damit ja eben auch so im wahrsten Sinne des Wortes so die Augen geöffnet werden, ja, dass man sagt, ja, vielleicht ist es nicht immer so förderlich, wenn ich mich jetzt ausschließlich auf meinen Sehsinn verlasse.
Ja, und jetzt wurden auch diese teilweise Fehlzuordnung von gewissen Sinnen. Also ich mache dir mal ein Beispiel, selbst erlebt in einer Gruppe, ich arbeite teilweise mit Sehbehinderungsbrillen, also Simulationsbrillen für Sehbehinderung, um zum Beispiel Barrierefreiheit zu prüfen oder auch Sensibilisierung zu machen, also ähnlich, bloß halt nicht halt wie ihr in einem dazu vorgesehenen Raum, sondern im Rahmen von Seminars und Workshops. Und ich hatte da mal eine Person, die war sehr im Bereich so, sie kann Energie fühlen, sie fühlt Schwingungen, weißt du, was ich meine? Also sie spürt genau, wie sich jeder im Raum fühlt. So, unter der das Feedback nach der Sehbehinderungsbrille war, sie hat gar nichts mehr gefühlt.
Mhm. Okay.
Weißt du, was ich meine? Also meine Hypothese dahinter ist, dass sie empathisch lesen kann, im Sinne von Gesichtsausdrücke und so weiter und so fort.
Ja.
Das aber sozusagen für sich selbst mit, ich habe das dritte Auge und kann hier Energie wahrnehmen und Schwingung und wie auch immer. Und das ist ihr dem Moment dadurch genommen worden.
Mhm. Ja, interessant.
Das ist ja das klare Feedback gewesen, hier, ich habe gar nichts mehr gespürt, ich war locked in.
Mhm. Ja.
Und da merkst du ja auch so, dass da ja offensichtlich aus meiner Perspektive die Hypothese, eine Fehlinterpretation des, der Wahrnehmung des Sehens stattgefunden hat.
Ja.
Und diese gefühlte Mitschwingen, ja, diese Übertragungsprozesse, wie Freud sie mal so schön beschrieben hat, ja, dadurch halt unterbrochen worden sind.
Mhm. Ja. Ja, ja, kann ich total gut nachempfinden. Ich hatte, jetzt fällt mir gerade ein, vor einiger Zeit waren wir bei Union Berlin, weil wir auch mit denen für im Rahmen unserer Ausstellung zusammenarbeiten wollen, weil das halt auch super gut passt. Irgendwie die Fans von Union, tolle Community und die selber ja das Stadion mitgebaut haben und auch die ganzen Werte sozusagen, das passt halt super auch zu dem, was wir in Berlin vorhaben. Und sagte der eine, weil die machen ja auch wirklich so umfangreiche Spielkommentierung für Blinde und Sehbehinderte. Und er sagte dann vorher, er konnte sich gar nicht vorstellen, wie ein Spiel, wie ein Fußballspiel so kommentiert werden kann, dass man das eben dass man da mitfiebern kann als Nichtsehender. Und ich glaube, das ist genau dieses, dass wir häufig, was du auch jetzt sagst, was du auch berichtet hast, dass wir häufig das miteinander so verquicken. Sehen ist gleich Gefühl, aber es ist ja nicht das Sehen, was das Gefühl macht, beziehungsweise das können halt die anderen Sinne natürlich genauso hervorrufen. Ne? Und
beim Fußball zum Beispiel war es ja früher im Radio immer so, dass die Kommentatoren, dieses klassische Wunder von Bern wird da ja immer zitiert, nicht? Also das ist ja in die Historie der Fußballkommentatoren eingegangen, dass nicht nur die Emphasis, die da irgendwie transportiert wird, als dann das Tor endlich fiel, sondern auch eben das Beschreibende. Und ich habe da gerade immer so eine Situation mit Audiodeskription bei Filmen oder Serien oder Dokumentationen, dass im angelsächsischen Bereich, die sich, glaube ich, auch stolz sind, da wirklich besonders gute SprecherInnen zu finden, die dann Audiodeskription herzustellen, die dann einen Mehrwert bieten. Das ist dann wie nochmal so ein narrativer Erzähler, Erzählerin, die diesen Plot eben sichtbar machen. Während in Deutschland man sich es mal wieder mit KI sehr einfach macht und die Experience wirklich eine negative ist. Ich habe neulich eine Serie geguckt, ich musste es ausmachen, weil es einfach nicht ging, weil die Audiodeskription so grottig war, dass ich einfach gesagt habe, nee, sorry, das ist dann geht's nicht. Also und da merkt man eben auch wieder, da ist eben Technologie vielleicht dann auch nicht immer gerade so die Hilfsstütze, die es weiter transportiert, sondern hier braucht es eben genau das. Es braucht die Person, die Emphasis hat in der Stimme und die eben noch einen zusätzlichen Mehrwert hat, damit es zum Beispiel auch zu einem Effekt führt, dass Menschen Audiodeskription benutzen, die gar nicht sehbehindert oder blind sind. Kenne ich nämlich auch Leute, die sagen, beim Bügeln mache ich mir Audiodeskription oder wenn ich die Wäsche mache oder so. Und dann eben, dafür muss es natürlich ein gutes Produkt sein.
Ne? Ja, klar, auf jeden Fall.
Weißt du eigentlich, Sophie, dass wir schon einen Kommentator für Blinden und Sehbehinderte im Fußball zu Besuch hatten?
Nein.
Natürlich.
Karl Elbe, ja, das habe ich mir jetzt fast
gedacht. Für Holstein Kiel.
Für Holstein Kiel, Mensch.
Genau, der macht das ehrenamtlich für Holstein Kiel. Also wenn Union da mal Tipps braucht, dann einfach melden. Dann mache ich die Connecte, den Sieg nächste Woche in Stuttgart. Ja.
Und ich kenne genug Sehende, die sich lieber die Radiokonferenz bei Fußball anhören als die Fernsehkonferenz. Die mögen das einfach lieber. Die schließen sich im Auto ein und hören ganz in Ruhe.
Ja, aber es ist spannend und Gruß an der Stelle auch natürlich an die Eisernen, wa?
Ja, richtig aus. Richtig gerne aus.
Genau. Ja. Nee, ich bin auch da, wie gesagt, in meiner Familie ist eine Dame aus also der entferneren Familie in der Damenmannschaft, erste Bundesliga von Union. Deshalb ist da so ein bisschen Verbindung drin. Aber sehr, 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 sehr spannend, was du beschreibst. Ich würde da gerne an dem Punkt wirklich, also nochmal, um es zu klären. Also ihr habt eine Location, in der ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, für Dialog im Dunkeln in Berlin gerade eine Art Parcours, also wirklich Live-Setting aus Berlin in Räumlichkeiten nachbaut, die dann im Dunkeln begehbar sind unter Führung einer blinden Person, richtig?
Genau. Mhm. Also der Wunsch ist wirklich, oder also die Aufgabe, die wir jetzt zu meistern versuchen, ist wirklich Berlin zu erleben. Also diese ganze Ausstellung wirklich sehr, sehr stark auf eine Berlin-Experience auszurichten. Und das ist in Berlin natürlich gar nicht so einfach, weil Berlin einfach so groß ist und so unfassbar viel zu erzählen hat auch und mit so vielen, ich weiß nicht, also so einem umfangreichen Kulturangebot alleine und dann mit der Geschichte und mit der Zweiteilung der Stadt. Und das ist ja auch immer noch so, dass wie Ost und West, dass man auch aufpassen muss, nicht, dass sozusagen beide Teile der Stadt auch mit in die Erzählung irgendwie eingehen. Also das ist tatsächlich eine große Aufgabe und ich hoffe, dass es uns gelingen wird. Wir arbeiten da eben mit unterschiedlichen Partnern zusammen. Union Berlin hatte ich eben schon genannt und dann gibt es natürlich ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber natürlich gibt es auch einen öffentlichen Nahverkehr, der natürlich sehr, sehr Berlin-spezifisch ist. Das wollen wir natürlich auch erlebbar machen. und dann gibt es natürlich unterschiedliche Parks. Also es gibt sozusagen die Gärten der Welt. Das ist so für uns diese Erzählung, natürlich auch Berlin als weltoffene, diverse, weltgewandte Stadt, ja, die einfach international, ja, ich glaube, es gibt in Deutschland zumindest keine Stadt, die jetzt so international und weltoffen ist wie Berlin. Und dann gibt's auf der anderen Seite, haben wir mit dem Botanischen Garten einen tollen Inhaltspartner, weil wir dann so ein bisschen auch erzählen wollen. Berlin ist ja auch eine Stadt der Wissenschaft und das ist für uns irgendwie durch diese Anbindung auch an die FU beim Botanischen Garten können wir halt da auch wirklich so eine Geschichte erzählen und erlebbar machen, die halt so ein bisschen dieses ganze Thema Wissenschaft und Forschung aufgreift, wofür Berlin ja definitiv immer noch steht. Und Mauergeschichte ist natürlich, wird natürlich Thema sein und dann das ganze Thema oder der ganze Komplex Kunst und Kultur. Mhm. Das heißt, Berlin ist die einzige Stadt mit drei Opern in Deutschland. Dann gibt es natürlich ein unfassbares Angebot an Sprechbühnen in Berlin und tollen Sprechbühnen. Und da werden wir, also dem werden wir in einem Raum auch Rechnung tragen, in Form von vielleicht wechselnden Narrativen, die wir haben, so wie können wir eben diese ganze Bühnen und auch Kunstvielfalt, also auch mit Galerien und Kunstateliers, wie können wir dem irgendwie gerecht werden? Also das versuchen wir abzubilden. Ja, und natürlich auch die Clubszene, die immerhin jetzt auch Weltkulturerbe ist und viele ja immer noch tatsächlich deswegen auch nach Berlin kommen. Ne? Und ich finde auch gerade in Dunkelheit, also das finde ich auch einen spannenden, also auch nochmal so einen inhaltlichen spannenden Ansatz, weil gerade die ganze Clubszene ja auch in Berlin sehr für diese Awareness-Themen steht und viele berühmte Clubs ja auch zum Beispiel Handyverbot haben.
Genau.
Deswegen finde ich das auch ganz interessant, also diesen Aspekt mit einzubeziehen, wenngleich ich auch weiß, dass viele Blinde ja auch nicht gerne in Clubs gehen, weil es irgendwie dann einfach zu viel an akustischen Reizen ist. Ne? Mhm. Aber ich finde trotzdem, finde ich eben gerade dieses, was wir ja auch versuchen wollen darzustellen, eben nicht sich auf das Visuelle zu reduzieren, sondern sich auf die anderen Sinne zu konzentrieren. Und das finde ich kann man, dafür eignet sich die Clubszene eigentlich sehr gut.
Ja. Weißt du, dass Sophie und ich uns genau über dieses Thema kennengelernt haben?
Ja. Ach nee, ja. Ehrlich?
Ja. Genau, weil ich habe damals für die Berliner Club Commission Sensibilisierungsworkshops für Clubbetreibende gemacht hinsichtlich Barrierefreiheit und Feiern mit Behinderung.
Ja.
Mit einer Kollegin zusammen, lieben Gruß an dieser. Und da eine Customer Journey richtig mal, also Club Journey halt gemacht haben. Und Sophie war oder
bist? Ich habe im Rahmen von Radio 1 inklusiv, die machten ja immer am 3. Oktober einen ganzen Radiotag lang inklusives Radio, also mit Betroffenen, von Betroffenen. Und ich hatte eine Sendestunde und sollte 4 Themenbereiche bespielen. Und mich hat das mit dem inklusiven Clubben immer schon interessiert. Und dann hatte ich einen Freund, der eben auch bei der Club Commission arbeitet, und habe den angerufen und gefragt, ob er irgendwie im Radio sich vorstellen könnte, da ein paar Minuten was zu sagen. Sagt er, da kenne ich mich gar nicht aus, aber da schicke ich dir jemanden, da kenne ich einen.
Okay. Ja.
Und da habe ich Carsten aus dem Urlaub geholt.
Okay.
Genau, so sind ja, so. Also zu Deutsch ist sozusagen unser Verbindungsthema.
Ja, das stimmt. Ja. Und auch privat, also ich habe Gott sei Dank mein kleines eigenes Awareness-Team, wenn ich ausgehe, aber das funktioniert ganz wunderbar. Und das ist dann wirklich schön.
Ja.
Und zum Thema, also als Berliner war, dürfen ja aus meiner Perspektive 3 Dinge nicht fehlen bei euch.
Ja.
Der Baustellen Escape Room.
Yes, kann ich auf jeden Fall Check machen, wird bei uns auch Thema sein, ja.
Okay, okay. Dann der Rollerhürdenlauf.
Ja, da sind wir dran tatsächlich, also ich kann das ja jetzt schlecht spoilern. Ich hatte tatsächlich mit einem Rolleranbieter oder E-Scooter-Anbieter, ich weiß gar nicht, wie die offizielle Bezeichnung ist. Auf jeden Fall hatten wir einen sehr, sehr guten Austausch tatsächlich. Anfang des Jahres war das schon. Und am Ende, denke ich, kriegen wir es jetzt wahrscheinlich nicht so richtig umgesetzt. Aber ich glaube, dass weiß nicht, ob alle E-Scooter-Anbieter da mittlerweile schon so sensibilisiert sind, aber es gibt zumindest einige, die das erkannt haben, dass das ein großes Problem ist. Ne? Das ist,
Genau, und der dritte, Hundehaufenslalom.
Oh ja. Ja, weiß ich nicht. Das ist wirklich interessant.
Aber ich finde, das ist besser geworden.
Oder? Ja.
Also.
Riech mal an der Spitze deines Stocks.
Ja. Nee, also ich habe wirklich. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht habe ich da in meinem Kiez einfach Glück, aber ich habe so.
Wo wohnst du, Sophie?
Es ist besser geworden.
Ja.
Ja, ich kann das, weiß nicht, ob das besser geworden ist. Also ich merke das auch häufig, daher frage ich mich, ich habe immer das Gefühl, wir haben halt einen Hund, und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das so auf der Straße beobachte, wir sind die Einzigen, die Haufen wegmachen.
Okay. Aber vorbildlich. Sehr gut. Ja. Gibt ein Bienchen ins Mutti-Heft.
Ja.
Sag mal, und vielleicht auch noch so ein bisschen, dass alle die das noch nicht erlebt haben, sich das auch besser vorstellen können. Wie läuft das ab? Also ihr habt ja einen komplett abgedunkelten Raum. Das war zum Beispiel auch sowas, ich glaube, das ist auch, weil wir ja überall mit Restlicht oder häufig mit Restlicht konfrontiert sind, es nur sehr wenige Orte in unserem Umfeld gibt, wo man wirklich mal mit absoluter Dunkelheit konfrontiert ist, ist das, glaube ich, immer so dieses erste Aha-Erlebnis, wenn man den Raum betritt. Es gibt ja so eine Schleuse, wo dann diese die Langstöcke ausgeteilt werden, man so ein bisschen eingewiesen wird. Und dann kommt man ja wirklich in diese absolute Dunkelheit. Und das ist, glaube ich, für die meisten so ein erster Aha-Moment, weil sich dann ja in 0,nix das Gefühl für Raum komplett auflöst, ne?
Ja.
Und da hat ja auch jeder was anderes.
Ja, genau. Und deswegen, so wie du es schon beschrieben hast, man wird eingewiesen, eigentlich, jeder bekommt einen Langstock und soll sich ja auch wirklich eigenständig, auch ohne Anfassen sozusagen durch die Dunkelheit bewegen. Und in der Regel ist es so, dass tatsächlich diese Einweisung und die Austeilung der Langstöcke von einer anderen Person durchgeführt wird, und dann kommt man in diese Schleuse und dann wird das Licht langsam abgedunkelt und dann wird man dort in Empfang genommen von dem oder der Guide, die einen dann eben die 60 Minuten lang begleitet. Und tatsächlich ist es so, dass die ersten Minuten, also ich habe eben so viel erzählt von diesen ganzen Dingen, die wir da eben erlebbar machen wollen. Und tatsächlich ist es aber so, dass natürlich die Besuchenden in den ersten Minuten vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigt sind. Ne? Also die können gar nicht so viel aufnehmen eigentlich am Anfang. Deswegen ist es auch in den ersten Minuten recht reduziert, also dass man nicht zu viel, ja, hier kannst du das noch tasten und da kannst du das noch riechen und hier das noch hören, sondern dass man erstmal wirklich versucht, okay, jetzt kommt erstmal klar damit, wie fühlt sich das an. Und es ist auch relativ, also auch bekannt, dass am Anfang der Körper sehr viel Adrenalin ausstößt und dann eben mit der Zeit natürlich auch dank des einfühlsamen Guides natürlich auch sozusagen da langsam ja so ein Vertrauen einfach herstellt, ne? Und das ist deswegen, also diese Rolle des Guides ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also dass der oder die Guide eben ja wirklich eine, ich sag mal, eine über die Stimme natürlich irgendwie versucht, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und auch relativ schnell mit allen der Teilnehmenden in Kontakt kommt und immer sozusagen auch wirklich drauf achtet, wie geht's meinen Teilnehmenden jetzt gerade, ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das natürlich macht es was mit einem, und da hängt natürlich davon ab. Ich muss praktisch als Besuchender muss ich meine Kontrolle komplett abgeben, weil ich habe die Kontrolle einfach nicht mehr. Ich muss jetzt jemandem vertrauen, und dann fällt es natürlich wesentlich leichter, wenn die Person ja auch permanent Kontakt zu mir hält. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Das
sind auch wirklich tolle Guides. Also ich bin immer sehr beeindruckt von deren Namensgedächtnis. Also weil das wird ja immer so suggeriert, dass wenn man einen Sinn verliert, dass man dann plötzlich total viel besser wird. Und ja, man schult sein Gedächtnis und ja, man ist dazu gezwungen, besser zuzuhören. Aber mit Namen habe ich es immer noch nicht, leider.
Ich auch
nicht. Das ist bei mir wirklich, das war schon immer so, das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Aber das ist mir auch dann neulich bei eurer Preview aufgefallen. Ich weiß nicht, war es Daniel bei uns, glaube ich, kann das sein?
Ja, kann sein.
Und er hatte
sein,
also natürlich einen wahnsinnig geilen Humor und sehr einfühlsam, und der hatte sofort alle Namen drauf. Da war ich sehr beeindruckt.
Ja,
das ist so wichtig,
und da muss ich auch jetzt nochmal, das muss ich nochmal kurz eben zum Besten geben. Wir haben jetzt ja natürlich diesen Rekrutierungsprozess angestoßen, weil wir ja ab Oktober, wir müssen dann natürlich auch gleich im Prinzip ready sein, und haben also jetzt einige Guides ausgewählt und hatten dafür 3 Tage, das war sehr intensiv.
Das habe ich auf LinkedIn gelesen.
Ja. Das war unheimlich, also es war, wie gesagt, es war sehr anstrengend natürlich, wenn man jetzt innerhalb von 3 Tagen 25 Menschen interviewt, und es war wirklich ganz, ganz beeindruckend. Also zum einen, das sind ja oft leider auch, also zumindest bei den Bewerbenden waren da oft Leute dabei, die ja teilweise schon sehr viele Jahre in der Arbeitslosigkeit sind und in den letzten Jahren ausschließlich eigentlich auf ihre, in Anführungsstrichen, auf ihr Defizit reduziert wurden. Teilweise kamen da dann auch echt sehr verschüchterte Menschen, die sich dann dahingesetzt hatten. Und ich hatte die Gespräche zusammen mit einer Kollegin aus Hamburg geführt. Und und wir haben dann so langsam versucht, also am Anfang war das wirklich so, dass da die Leute saßen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ihr mich eingeladen habt, so ungefähr. Und dann haben wir eben versucht, auch ein bisschen was aus den Menschen irgendwie rauszukitzeln und sie daran zu erinnern, dass sie halt ganz viele tolle Fähigkeiten haben und kommunikative Fähigkeiten. Oder da war eine Bewerberin, die jetzt auch Guide wird bei uns, eine Kurdin, und die hatten wir dann gefragt, ob sie vielleicht was singen kann. Und ja, also sie kann sehr gut singen, sagte sie dann. Ja, dann sollte sie doch bitte mal was vorsingen. Nee, also auf gar keinen Fall singt sie jetzt hier. Also das macht sie nicht. Und meine Kollegin dann, die Daniela, hat dann gesagt, also wir brauchen als Guide schon auch mutige Menschen. Und dann war sie natürlich in ihrer Ehre gepackt und hat dann also angefangen, ein wunderbares Lied zu singen. Also es war so toll. Ich habe so eine Gänsehaut bekommen.
Ach,
und
schön.
Und danach war dann das Eis gebrochen, und dann hat sie uns also durch, also jeder Bewerber musste sozusagen musste uns durch einen kleinen Parcours einfach führen, also imaginären Parcours, ne? Und und das war dann, also in dem Moment war dann irgendwie klar, okay, jetzt ist sie, jetzt hat sie irgendwie wirklich, wie als wäre sie so aufgeblüht, ne? Es war, und davon gab es ein paar Situationen, und ich muss sagen, dass das alleine diese 3 Tage und das sozusagen mit den Menschen irgendwie zusammen zu erleben, dass sie einfach selber ja aus sich heraus wieder Stärke generieren können. Das war einfach total schön, das zu beobachten.
Ja. Ja. Ja, und vielleicht halt nochmal, um es rauszupointieren, weil du gerade so schön gesagt hast, also der erste Arbeitsmarkt und die damit einhergehenden Bewerbungen und diese Dauerablehnung, das sind ein Selbstwertkiller für Menschen mit Behinderung.
Ja, total. Ja, absolut. Mhm. Ja,
und dann wird dann aber noch gesagt, ja, jetzt mal Brust raus, sei doch mal ein bisschen selbstbewusst. Also toll.
Ja,
also toll, dass er die da so abholt und das auch seht vor allen Dingen.
Ja. Sucht ihr denn noch so, oder seid ihr jetzt komplett? Sonst könntest du ja hier auch nochmal einen Aufruf starten.
Ja, also wir haben jetzt, meine Kollegin, die Trainings ab Mitte September eben durchführen wird, die kann jetzt sozusagen, also wir haben dann eine gewisse Oberkapazitätsgrenze, damit einfach das Training für alle auch bestmöglich absolviert werden kann. Ne? Und das heißt, wir haben jetzt für das Training haben wir jetzt im Prinzip alle, also für die erste Rekrutierungswelle sozusagen ab Mitte September sind wir jetzt erstmal komplett, aber wir werden ab Mitte Januar wahrscheinlich nochmal eine zweite Welle, nicht mehr ganz so viele, aber doch noch einige einstellen, wenn wir so ein bisschen, ich sag mal, das Brot- und Butter-Betriebsablaufsgeschäft irgendwie sichergestellt haben, also wenn sich das so ein bisschen eingependelt hat, wollen wir nochmal ein paar Guides einstellen und insofern freuen wir uns dann natürlich auch über und auf Bewerbungen. Ja.
Na, wenn ich jetzt sage, ich würde schon jetzt gerne, bevor ich es dann in 2 Monaten vergesse, meinen Hut in den Ring werfen, still wissentlich, dass ich dann erst im September oder im Oktober ein Feedback bekomme, wäre das möglich?
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall.
Wo müsste ich mich denn dann da hinwenden?
Also am besten wäre das tatsächlich, soll ich eine E-Mail-Adresse jetzt nennen?
Die würden wir dann in die Shownotes packen.
Ja, gerne. Also die E-Mail-Adresse wäre jobs@dialog-impact.com und da kann man sich sehr gerne hinwenden, wenn man möchte. Ja, klar. Okay,
cool. Na dann in den Shownotes, wer Interesse hat. Voraussetzung wäre natürlich schon eine Blindheit, richtig?
Ja, oder eine Sehbehinderung, genau. Ja.
Okay, alles klar. Also an alle blinden und sehbehinderten Menschen da draußen, die in Berlin noch einen Job suchen, ein Blick in die Shownotes, bewerbt euch bei Dialogue in the Dark Berlin.
Sag mal, Viviana, und zu dem Konzept im Dialoghaus zum Beispiel gehört ja auch, dass ihr das Ganze, ich sagte vorhin, Teambuilding-Maßnahmen ja auch in Unternehmen reintragt oder in Organisationen. Mhm. Ist das, also erstmal, hast du Lust, darüber was zu sagen und ist das für Berlin auch geplant?
Ja. Zweimal ja. ich habe Lust, was dazu zu erzählen und das ist auch für Berlin geplant. Wir werden also aus Platzgründen, Hamburg hat sehr viel mehr Workshop-Räume auch, das können wir leider so nicht darstellen, aber wir haben auch einen großen Workshop-Raum oder werden einen haben und werden da auch entsprechend Personen einstellen, beziehungsweise haben das auch schon getan für, um Moderationen und Workshops in Dunkelheit durchzuführen und die Themen sind relativ divers. Also es geht sozusagen natürlich los von inklusive Führung, dann das Thema Kommunikation natürlich, hatten wir vorhin ja schon mal kurz angesprochen, wie sich das natürlich auch in der Dunkelheit verändert. Also wie wichtig, es wird halt erlebbar, erspürbar, wie wichtig verbale Kommunikation tatsächlich ist. Alles, was mit, ich sag mal, was mit Change und Transformation zu tun hat, ist ja auch wieder dieses, ich sag mal, ich habe eine Veränderung, fühlt sich für viele erstmal wie Kontrollverlust an, ne? Und das kann man natürlich in der Dunkelheit schön darstellen, also einfach erlebbar machen, was heißt das jetzt? Und dann kann ich eben im Nachgang, kann das eben schön nochmal reflektiert werden, was bedeutet das jetzt für uns als Gruppe und wie können wir mit bestimmten Situationen umgehen. Und was auch sehr schön ist, also so für ein Rollenverständnis insgesamt, wir haben so verschiedene Übungen, die man auch machen kann. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wo man jetzt thematisch und inhaltlich den Schwerpunkt setzen will. Aber was auch immer sehr, sehr wertvoll ist, sind so auch wieder Rollen, die aufgeweicht oder invertiert werden zum Teil. Ne? Also wenn ich jetzt innerhalb einer Abteilung eine Hierarchie, also vielleicht eine natürliche Hierarchie habe, dadurch, dass ich, keine Ahnung, der Abteilungsleiter beispielsweise, der mit seinem Team dann einen Workshop macht, kann es halt sein, dass er in Dunkelheit, dass ich plötzlich, dass dieser Abteilungsleiter, der normalerweise immer alle Stränge in der Hand hält, dass der sich nun am unsichersten fühlt und gar nicht mehr weiter weiß und dass sich plötzlich vielleicht jemand, der oder die im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar normalerweise ist, ja, und dann in dem Moment plötzlich feststellt, dass sie eigentlich in der Dunkelheit ganz gut zurechtkommt oder mit dieser neuen Situation ganz gut zurechtkommt und vielleicht ihre Stärken halt auch zeigen kann. Ne? Und das kann natürlich im Anschluss auch wieder sehr interessant sein. Also gerade wenn es jetzt vielleicht irgendwelche Disbalancen gibt oder auch Unstimmigkeiten im Team, also das nochmal neu aufzuarbeiten und zu erfahren, dass sag mal, nur wenn einmal irgendwelche vermeintlichen Kompetenzen oder Skills irgendwie festgelegt werden, dass das nicht bedeutet, dass es in jeder Situation, dass in jeder Situation die gleichen Skills gebraucht werden.
Ne? Ja, und dass Synergien eben einfach auch jedes Team besser machen. Ja. Ne? Je heterogener, desto besser eigentlich.
Auch diese Kommunikationsthema, also der strenge Blick des Chefs funktioniert nicht mehr. Ich hatte in meinen Workshops, hatte jetzt letzte Woche nochmal zwei Tagesschulungen mit Leuten aus dem Pflegebereich und die müssen sich ja immer dran gewöhnen, dass bei mir Kopfnicken nicht reicht. Also ich sitze dann den ganzen Tag immer da und sozusagen gehe da sozusagen die verschiedenen Topics halt durch und so weiter und frage dann am Ende immer, okay, hab da verstanden und dann ist Ruhe im Raum. Und dann sitze ich immer so da und warte und dann merkst du, wie so die Unruhe kommt. Er hat gesagt, ihr müsst schon, ich habe euch am Anfang gesagt, ihr müsst mit mir reden, ansonsten passiert halt nichts. Und das ist krass zu merken, wie ungewohnt es ist für die Leute. Und gerade wenn so eine Hierarchie im Raum ist, weil ich komme ja da als Referent oder Workshopleiter, da kommt mir auch so eine implizierte Führungsrolle halt zu. Und die Leute reproduzieren ja sozusagen ihr Mitarbeiterverhalten. Also ich bin in dem Moment sowas wie die Führungskraft im Raum. Und ich merke dann immer ganz genau, wie die Kultur ist. Ist da freies Reden möglich? Bringen sich alle ein? Gibt es Diskussionen und so weiter und so fort? Und allein durch die Veränderung, dass ich das nicht mehr visuell wahrnehmen kann und die sich kundtun müssen mir gegenüber, verändert die komplette Teamkommunikation. Unheimlich spannend. Und letztendlich, was auch diese Thema ist, was ich merke, was für die Kultur extrem gut ist, das hattest du so ein bisschen schon beschrieben. Ich würde es aber gerne wirklich nochmal so rausholen und in so ein Spotlight stellen. Wenn derartig diese visuelle Kommunikation beeinträchtigt wird, wie zum Beispiel mal ein Teammeeting im Dunkeln, wird auf einmal die Führungsrolle kooperativer, weil die Führungskraft angewiesen ist auf Unterstützung seitens des Teams. Und das ist ein unheimlich spannender Punkt, so was auch nochmal dieses Thema Führung von diesem Management-Thema halt löst, finde ich. Also super, finde ich großartig.
Ja, und wie du sagst, ne, also Unterstützung, ich sag mal, Unterstützung ist fast noch zu wenig eigentlich, ne, weil eine Führungskraft ist vielleicht oft auf Unterstützung angewiesen im Sinne von, ich brauche hier irgendwie Entlastung, ne, ich habe zu viel zu tun und aber es geht noch weiter als Unterstützung. Es ist eher so, dass die Führungskraft eigentlich geführt werden muss, häufig, ne? Weil tatsächlich, weil sie in dem Moment nicht mehr weiter weiß.
Genau.
Und das ist
aber spannend, wir gehen gerade von zwei verschiedenen Führungsverständnissen aus. Also wir sind da recht nah beieinander.
Ja.
Aber was du gerade beschreibst, ist für mich Management. Also dieses Verteilen von Aufgaben und sozusagen Verteilen von Arbeitslast. Ich habe da eher so ein OE-Führungsverständnis. Das ist bei mir die Auflösung von Entscheidungsunsicherheiten.
Aha.
Ja, also so, ja. Sobald die Leute nicht wissen, was sie tun sollen, ist Führung gefragt. Und das geht immer einher, dass jede Führungskraft auch eigentlich sozusagen unterführt wird von den Mitarbeitenden. Ja. Weil die natürlich auch Machthebel haben. Aber ja, das wird durch diese, was du beschreibst, wird das sehr offenbar und kommt sehr in die, auf die Präsenzebene. Und das Spannende ist ja auch, vielleicht kennt ihr das auch aus Teamsitzungen, wenn man sehen kann, sind alle Personen anwesend.
Ja.
Meine Erfahrung ist die, als Mensch mit nahezu Blindheit, und ich glaube, Sophie, bei dir ist das genauso, ich kann in einem Raum mit 100 Leuten sitzen. Wenn die alle schweigen, bin ich allein.
Hm.
Dann sind die anderen nicht da.
Hm.
Ja.
Und diese, was du beschreibst, Workshop im Dunkeln, da verschwinden dann die Personen, die nichts sagen, wirklich.
Mhm. Ja, total.
Wisst ihr, was ich meine?
Mhm.
So, und da kann man wunderbar dran arbeiten. Gibt es eigentlich eine gleiche Verteilung von Beiträgen? Wird jede Person gehört? Wird jede Person wahrgenommen? Weil in dem Moment wird der Hören zum Wahrnehmen.
Ja.
Das finde ich unheimlich spannend. Ach, da könnte ich ja so einen schönen Deep Dive jetzt gerade machen. Ach, herrlich. Voll mein Thema, Entschuldigung.
Ja. Da fällt mir auch ein, dass ich habe es neulich gerade gelesen, irgendwie bei, also insbesondere bei Jugendlichen, es wird ja viel, also es führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwie super spannend, weil es halt auch gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, mit dieser Anwesenheit, ne, diese physische Anwesenheit. Und zwar habe ich gelesen, dass es teilweise, also weil diese Social Media Nutzung unter Jugendlichen eben immer wieder thematisiert wird und wir ja auch versuchen, da irgendwie einen Umgang oder eine Antwort darauf zu finden, und dass tatsächlich untersucht wurde, dass die Kommunikation unter den Jugendlichen intensiver ist, wenn sie sich nicht physisch in einem Raum befinden.
Mhm.
Also das heißt, ich sehe irgendwie, ich treffe meine Freundin und in einem Café oder wo auch immer und bin aber die ganze Zeit abgelenkt dadurch, weil ich irgendwie auf Instagram oder TikTok oder was auch immer irgendwie oder chatte mit irgendwem. Und die Person, die ich gerade nicht sehe, mit der ist die Kommunikation stärker als mit der Person, mit der ich mich gerade in einem Raum befinde.
Das ist ja schräg.
Finde ich auch. Also
das ist ja komplett
beängstigend, aber.
Naja, aber ich glaube, viele empfinden es, also das hat ja auch was damit zu tun, dass wir jetzt merken, dass zum Beispiel Hasskommentare einfacher sind, wenn du nicht die Person direkt anschreist, sondern wenn du es eben vom Sofa gemütlich zu Hause aus einfach schnell mal in dein Telefon tippen kannst. Und ich glaube, so ist das auch. Der Mut ist größer, wenn ich der Person, die ich total toll finde und der es aber nicht direkt sagen kann, und vielleicht kann ich es aber in der Nachricht irgendwie schreiben oder verschlüsselt sagen.
Ach, schön. Das erinnert
oder Herzchen schicken.
Das erinnert mich an die Zettel von früher. Ja. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht.
Ja, genau.
Aber das ist schon, da ist vieles dran. Ne? Das ist eben, und das sagt ja auch viel darüber aus, dass wir eben diese direkten Begegnungen brauchen, dass wir eben den wirklichen Kontakt und weg von so parasozialen oder eben nur digitalsozialen Beziehungen müssen.
Ja.
Und dass das nicht verlernt werden darf. Ne? Und das ist ja genau, ich dachte auch vorhin, als ihr euch darüber unterhalten habt, so Unsicherheiten abbauen. Ne? Das kann man da ja auch total. Vielleicht merkt dann eben echt eine Person nicht nur, dass sie auf Unterstützung oder auf ein Teamwork angewiesen ist, sondern dass da auch wirklich Unsicherheiten aufkommen und Ängste oder so. Ne?
Ich finde zwei Aspekte, wenn ich da kurz zwischengrätschen darf, Viviana, entschuldige bitte, zwei Aspekte noch sehr, sehr spannend. Das eine ist dieses Thema synchrone, asynchrone Kommunikation. Also wir kommunizieren ja gerade synchron, weil wir sozusagen direkt in Kontakt sind. Viel läuft ja aber auch über Messenger-Services und was du beschreibst, Kommentaren. Ja? Das ist ja eine asynchrone Kommunikation. Da kann ich ja bestimmen, wann ich die konsumiere, wann ich wieder einsteige, wann ich antworte. Und der zweite Punkt ist dieses eher im übertragenen Sinne, aber jetzt gerade auf Dialogue in the Dark, sehr, sehr spannend, weil es dann so manifest wird, dieses gesehen werden. Wisst ihr, was ich meine?
Hm.
Also dieses ad hoc reagieren müssen, weil synchrone Kommunikation und dabei auch noch beobachtet gesehen werden in meiner kommunikativen Gesamtheit. Wisst ihr, was ich meine? Also, weil der Körper kommuniziert ja nicht nur über die Sprache, sondern ganz viel auch nonverbal und so weiter und so fort. Und das sind ja Dinge, die über Social Media zum Beispiel, über Messenger Services und so weiter einfach abgeschnitten sind. Deshalb brauchen wir ja diese Emojis, die dann auch viele anders verstehen. Nachvollziehbar?
Ja, durchaus.
Genau.
Durchaus.
Und das ist ja spannend, dass ihr ja sozusagen dann, so eine Art therapeutische Kommunikationsvorstufe seid, wo man sich langsam rantasten kann, wieder synchron und persönlich miteinander in Kommunikation zu kommen.
Ja, auf jeden Fall. Und das war ehrlich gesagt für mich auch einer der Treiber, warum ich von Anfang an so begeistert war, jetzt auch dieses Konzept jetzt nach Berlin zu bringen. Weil ich seit Jahren beobachte, dass wir uns einfach zu wenig begegnen. Mhm. Und das hat, und damit meine ich, wir alle in unseren jeweiligen Bubbles irgendwie leben. Und das führt einfach dazu, dass wir nicht mehr ein Anderssein, wie auch immer jetzt geartet sozusagen, akzeptieren können oder nicht mehr verstehen können, ne? Also nicht mehr verstehen können, dass jemand irgendwie anders ist und andere Fähigkeiten, andere Herkunft, andere Ansichten oder was auch immer hat. Und dass das uns sehr, sehr beschränkt, wenn wir immer nur in diesem voneinander abgrenzen denken und nicht mehr in Gemeinsamkeiten, ne? Und dass dafür einfach analoge und synchrone Begegnungsräume braucht. Ne?
Total. Ja, und insbesondere dieses Thema Gefühl, das finde ich bei euch ja auch nochmal so spannend. Kennst du mich auch aus den Simulationstrainings, die ich mache, mal so eine viertelhalbe Stunde mal ein bisschen sehbehindert sein. Da passiert noch nicht viel bei den Leuten. Spannend wird es ja erst ab 30 Minuten.
Ja.
Und dann geht es ja auch los mit, da muss es ja noch nicht mal komplett dunkel sein, sondern mit sozusagen einer Simulationsbrille, Schwindelgefühl, Kreislauf und so weiter. Also die auch die körperliche Reaktion, dass sich anfängt, das Gehirn umzuschalten, was einen selber auch erstmal wieder unheimlich ins Fühlen bringt. Ja, oh Gott, in meinem Körper passiert was. Ja, das halt ist auch so ein Thema, was ich merke, da sind viele Leute nicht mehr. Die sind so im Außen, wirklich fühlen, tun die sich nicht mehr. Und gerade in diesem ganzen Stress, der bei uns aktuell gesellschaftlich halt passiert, durch natürlich die Umstände, wie es in der Gesellschaft ist, aber auch durch diesen Medienkonsum, dass man sich ja nicht mehr richtig merkt. Und wenn die Leute mal anfangen, sich zu spüren und raffen, ach guck mal, der andere fühlt ja dasselbe wie ich. Sieht zwar anders aus, hat was andere Tier, andere Fähigkeiten und wie auch immer, aber die Fühle sind dieselben. Ich habe das viel im Demenzbereich, ich mache ja viel aktuell im Bereich Schulung für Demenz, und da ist halt diese Abgrenzung im Sinne von, ich verstehe die Kommunikation von der Person mit Demenz nicht mehr. Und dann ist man schnell in so einer Dissoziation. Man geht so raus und denkt sich, ja, die sind halt anders. Aber da gibt es einen schönen Leitspruch, Gefühle werden nicht dement. Also die Gefühle, die Person hat, sind dieselben. Und die einzige Möglichkeit, da in Kontakt zu kommen und da jetzt der Schluss wieder zu euch, seht die Parallele zu dem, was ihr macht, ist letztendlich dieses sich seines eigenen Fühlens gewahr werden und mehr über die Gefühle als über das Was reden. Trifft's das?
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich sofort unterschreiben, dass das ein sehr, sehr wichtiger Effekt ist. Auf jeden Fall. Ja.
Ich finde, das erkennt man schon nach so 60 Minuten, dauert ja, glaube ich, eine normale Führung, ne? Wenn das endet, ja in Hamburg zum Beispiel, das werdet ihr wahrscheinlich vielleicht ja auch so machen, das endet dann ja in so einer Bar, wo du dann ein Getränk bestellen kannst und dann auch nochmal, dann wirst du auch eingeladen von dem Guide, jede Frage zu stellen, die du noch nicht gestellt hast, auch persönliche Fragen zu stellen und die Person entscheidet dann, ob sie sie beantworten möchte. Aber und da merkst du schon an der Art, wie die Fragen gestellt sind. Und das können wir beide ja beurteilen, Carsten, weil wir kriegen ja oft Fragen gestellt, wie ziehst du dich an oder so gängige Fragen. Oder spürst du, ich werde manchmal gefragt, spürst du eigentlich Gegenstände im Raum? Ich so, willst du mal meine blauen Schienbeine?
Natürlich.
Ne? Also so natürlich merke ich mir Gegenstände im Raum, aber ich spüre sie nicht. Ne? Aber diese Fragen sind dann total irrelevant. Dann kommen eben wirklich, du merkst einfach aufgrund der Erfahrung, die Menschen die letzten 60 Minuten gemacht haben, kommen ganz andere Fragen auf den Tisch. Mhm. Und das ist schon irgendwie, das ist jetzt nur anekdotische Evidenz von meiner kleinen Einblick, aber das hat mich immer schon sehr beeindruckt.
Sag mal, welche Fragen kommen dann zum Beispiel?
Na, also du merkst eben, dass, also zum Beispiel hatte der eine jetzt gesagt, dass er sich eben wirklich im Raum verloren hat und dass er jegliches Raum, was ich am Anfang schon sagte, Raumgefühl verloren hat. Und er wollte einfach dann wissen, wie das im Alltag funktioniert, dass man als geburtsblinde Person jetzt zum Beispiel, wie man Raum erlebt. Ja? Und das ist jetzt ja nicht die erste Frage, die du als blinde oder sehbehinderte Person gestellt bekommst auf einer Party.
Ja.
Ne? Und das kannst du auch nicht, wahrscheinlich nicht fragen, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hast.
Ne? Ja, du setzt dich auch nicht mit dem Thema Raum so auseinander.
Nee. Ja, genau.
Ja, klar. Also ich kann das, also würde ich auch auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob das immer so, ich glaube, es gibt schon auch die anderen Fragen, Sophie. Also ich glaube, es gibt schon auch die anderen Fragen, so wie, wie machst du dies oder wie machst du das, aber die jetzt vielleicht naheliegender sind, so als für eine außenstehende Person. Aber also ich meine, letztendlich ist es ja auch so, höre auch ganz viel von ehemaligen Besuchenden, die dann auch erst im Nachhinein bestimmte Dinge klarer für sich empfinden, ne? Die einfach so geflasht sind von dieser 60-Minuten-Führung. Ja. Und ich glaube, bei vielen ist es auch so, dass die erstmal das verarbeiten müssen, was sie da erlebt haben. Und vielleicht, ich habe das jetzt von einigen schon gehört, die dann so erst fahren sie nach Hause und lassen das nachwirken. Und kommen dann erst ein oder zwei Tage später eigentlich da drauf, was das jetzt mit ihnen gemacht hat. Ne? Ja. Und also ich glaube, das ist auch das habe ich jetzt, wie gesagt, auch schon häufiger gehört, die dann erst mal so überwältigt sind von dieser Erfahrung und das noch gar nicht so richtig in Worte fassen können und dann im Nachgang das für sich nochmal so ein bisschen verarbeiten und dann ganz spannende Fragen nochmal später kommen, die sie beschäftigen. Ja.
Das ist schon eine tiefe Selbsterfahrung.
Ja.
So gibt auch Menschen, die kommen darauf halt nicht klar. Und das ist auch die Rolle des Guides, die darf man da auch halt nicht unterschätzen, weil das letztendlich wie viele Leute habt ihr in so einer Führung?
8 bis 9.
Das ist schon ziemlich viel.
Ja.
Das ist richtig viel.
Ja.
Also da auch am Ball zu bleiben. Und falls da jemand wirklich mal wie in einer Geisterbahn Angst bekommt, die kommen natürlich dann auch schnell raus wieder, wa?
Ja, klar. Also ja,
muss man dazu sagen.
Nee, die werden dann angebunden.
Die werden gefesselt und genau. Nee, aber tatsächlich, das kommt immer wieder vor natürlich. Mhm. Also nicht super häufig. Ne? Mhm. Also da ist natürlich, das ist zum Beispiel auch sowas, was man in dem Training eben dann auch lernt. Ne, wie man vielleicht versucht, auch eine gewisse Nähe zu dem Teilnehmer herzustellen, der gerade wirklich sehr mit sich kämpft, ne, und natürlich ihm gutes Gefühl zu geben und so. Aber klar, wenn das gar nicht geht, das ist ja keine, das soll ja jetzt, also es soll natürlich schon zum Nachdenken anregen und nicht jetzt 60 Minuten nur Wellness sein, aber wenn sich jetzt jemand wirklich richtig panisch fühlt, dann klar, dann kommt er natürlich raus. Ist finde ich sowieso immer, also es fällt mir nur in dem Zusammenhang gerade ein mit dieser Angst und so weiter. Einige Leute fragen mich auch, ja, aber ist doch nichts Gruseliges, was ihr da macht, oder? und ich finde es irgendwie, okay, Dunkelheit, gruselig. Und ich meine, wir wollen ja niemanden ärgern oder so, ne? Also wir wollen ja jetzt niemanden irgendwie, jetzt lassen wir dir hier irgendwie eine Spinne über den Arm laufen du kannst das nicht sehen oder so. Ne? Das finde ich irgendwie interessant, dass nicht immer, aber manchmal diese Assoziationen gibt, als würden wir jetzt hier irgendwie ein zweites Dungeon.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja,
ich meine, das spielt natürlich mit, dass Dunkelheit eine Urangst ist, ne? Die für viele Menschen, bin ich eingeschlossen, total funktioniert. Also ich habe am meisten Angst irgendwo im Wald, im Dunkeln alleine. Mhm. Ich könnte durch jede Straße in Berlin gehen und hätte weniger Angst, egal was für Gestalten wir da begegnen. Ja. Einfach, weil ich Einsamkeit und Dunkelheit überhaupt nicht gut ab kann.
Ja.
Und ich denke, das sind ja so Urängste. Und auch, was du vorhin sagtest, das Ausgeliefertsein, ne? Dass man eben jetzt gezwungen ist, sich irgendwie anders zu helfen.
Ja.
Das sind natürlich Aspekte, die da auf jeden Fall mit reinspielen. Aber das eben, was du vorhin sagtest, dass es manchmal auch irgendwie erstmal sacken muss, ist ja auch einfach so wünschenswert. Denn das ist ja genau die Erfahrung, von der wir ja auch wissen, dass sie uns in diesem ganzen Teilhabekomplex weiterbringt. Ne? Wenn wir Menschen haben, die irgendwo, weil sie in ihrem Umfeld Betroffene haben oder weil sie eben selber betroffen sind oder weil sie eine Erfahrung mal in dieser Form machen durften, dann eben einfach hoffentlich eine ganz andere Perspektive auf das Thema Inklusion und Teilhabe haben.
Ja. Ja und aber. Ihr habt da halt auch schon sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also das hat dann wirklich dann im Nachgang zu so Simulationstrainings zu diesem Othering kam nach dem Motto, ja hier nicht sozusagen, ich habe deine Gefühle gefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Also dass Leute zu mir gesagt haben, ja, ich hab dich voll gefühlt. Oder ich gesagt habe, nee, stopp mal, du hast du hast eine Erfahrung gemacht, die hat mit Thema Blindheit aber nur relativ wenig zu tun. Weil du weißt, du bist in einem sicheren Raum, es hat einen Anfang, es hat ein Ende, du kannst jederzeit wieder raus. Und das ist halt nicht die Simulation, vielleicht das nochmal, also meine Meinung dazu, kannst du gerne nochmal was dazu sagen, Viviana, wie ihr das seht. Im Grunde, so wirklich Blindheit simuliert ihr da nicht. Weil eine Blindheit ist ja, man steht frühmorgens auf und geht abends ins Bett und der gesamte Alltag ist strukturiert.
Ja.
Und dieses Framing, was ihr schafft eine Erfahrung zum Nachempfinden gewisser Aspekte einer visuellen Beeinträchtigung.
Mhm. Mhm.
Aber im Sinne einer wirklich Leben mit Behinderungserfahrung ist es natürlich nur sozusagen ein geringster Prozentsatz zu dem, was zu einem Leben mit Behinderung dazugehört.
Ja, klar. Also da erheben wir, das können wir natürlich nicht. Wir können nicht den Anspruch erheben, dass wir da jetzt nur im Entferntesten wirklich das spürbar machen, was das bedeutet, weil wie du schon völlig richtig gesagt hast, ich weiß ja, ich kaufe mir ein Ticket für die Führung und weiß, okay, das mache ich jetzt 60 Minuten und dann ist wieder alles so wie vorher, ne? Das ist ganz klar. Trotzdem ist es eben ein Versuch, miteinander in Gespräch zu kommen und was glaube ich, neben diesen Themen, die jetzt mein Nachdenken anregen und mich sozusagen im Nachgang nachhaltig auch mit dem Thema beschäftigen, ist ja alleine auch schon diese Tatsache, dass was ich auch ganz oft wahrnehme und was ja auch ganz viele Betroffene eben sagen, dass zum Beispiel, ich hatte das jetzt letzte Woche, als ich mit meiner Kollegin diese Interviews geführt habe und dann haben wir Mobilitätstraining auch gemacht. Also wir sind ja am Potsdamer Platz dann und haben dann sozusagen, sind das ein paar Mal abgegangen und dann hat sie zu mir gesagt, so du lässt mich jetzt mal alleine versuchen und wenn ich, nur wenn ich 10 Minuten irgendwie ganz in eine andere Richtung, 10 Meter in eine ganz andere Richtung laufe, dann greifst du ein, ansonsten mache ich das jetzt alleine und dann lief ich also neben ihr her und da kamen wirklich schon 2 oder 3 Personen, die sie auch einfach anfassten, ohne sie vorher anzusprechen, ne, zum Beispiel. Das ist sozusagen so eine Sache, okay, man das ist vielleicht aus dem gut gemeinten Reflex heraus, aber es ist natürlich schrecklich, wenn ich auf einmal irgendwie angepackt werde und ich weiß überhaupt nicht, was mit mir passiert.
Ja.
Und das ist die eine Reaktion. Und die andere Reaktion ist, ja, ich mache gar nichts, weil ich nicht weiß, weil ich irgendwie Berührungsängste habe. Ne? Und diese zwei unterschiedlichen, also könnt ihr ja auch gerne nochmal sagen, wie ihr das wahrnehmt, aber das sind für mich so zwei typische Reaktionen, die entstehen, weil ich es halt nicht besser weiß.
Genau.
Und das ist halt etwas, was wir auf jeden Fall natürlich versuchen, mit so einer Erfahrung auch, also dafür zu sensibilisieren einfach, ne? Und dass, ich sag mal, am Ende, dass wir irgendwie besser miteinander im Alltag auch umgehen können, dass wir auf der einen Seite weniger Berührungsängste haben und einfach, wenn wir unsicher sind, vielleicht einfach mal nachfragen, so wie man es sonst auch macht.
Genau.
Und überhaupt, ja, dieser inklusive Gedanke, wir versuchen halt irgendwie uns gegenseitig zu respektieren und ja, miteinander zu leben. Ne?
Ja. Ja, also das finde ich nämlich auch und ich würde, Carsten, dir da auch trotzdem widersprechen, weil ich finde, natürlich kann man keine Behindertenerfahrungen abbilden, auch nicht wenn mit einer Simulationsbrille oder mit einem aber ich finde trotzdem, dass der Einblick in das Leben, also das merkst du ja wahrscheinlich auch in deinem Freundeskreis, also ich merke das jedenfalls in meinem Freundeskreis und das kriege ich auch gespiegelt, dass die Menschen, die mit mir alltäglich zu tun haben, natürlich mitbekommen, was es bedeutet. Sie können es nicht hundertprozentig nachempfinden, sie werden es nie hundertprozentig, das müssen sie auch nicht. Ich muss auch nicht nachempfinden, wie sich ein Mörder fühlt, um zu wissen, dass er ins Gefängnis gehört. Ja, also darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass man dafür sensibilisiert und nicht hundertprozentig jetzt einen ich fühle dich abbildet, sondern dass man dafür dann überhaupt sensibilisiert, damit genau das, was du eben beschrieben hast, Viviana, dass diese Hilflosigkeit und die Berührungsängste, dass das eben nicht passiert und wir uns dann irgendwann auf so eine Art Etikette einigen können, dass eben das Fragen, darf ich Ihnen helfen, soll ich Sie anfassen, so was, wie hätten Sie es gern?
Ja.
Ne?
Ja.
Also weil das kennen wir natürlich auch aus dem Alltag. Das ist, glaube ich, für meine Mobilitätstrainerin ihre größte Aufgabe, dass sie einerseits aufpassen muss, dass nichts passiert, ja, dass wir uns nicht verunglücken. Und der zweite Aufgabe ist, Passanten daran zu helfen, einzugreifen.
Ja, ja.
Damit der Trainingseffekt erhalten bleibt.
Ja.
Ne? Und ich meine, durch Hilfe im Alltag ist in der Mobilität ja durchaus erwünscht, aus meiner Ansicht jedenfalls. Aber eben achtsam, ne? Also, dass man das eben wohl formuliert.
Du, wir sind nicht so weit voneinander entfernt. Ich glaube, was mir bloß einfach wichtig ist, ist dieses Thema Behinderung kannst du nicht simulieren. Also
nee, das sagt ja auch
genau,
keiner.
Genau,
ja.
Das ist sozusagen, das ist für mich so der wichtige Kernpunkt. Und diese situative mal anfühlen, wie zum Beispiel im Dunkeln einfach mal angefasst werden von irgendwo, wo man es nicht mitbekommt, ist schon sehr spannend, sag ich mal.
Ich erschrecke mich immer wahnsinnig und das ist ehrlich gesagt die größte, das ist halt den größten Lehreffekt bei den Personen, weil die dann sich auch erschrecken, dass ich mich erschrecken, die machen das nicht noch ein zweites Mal.
Ja.
Genau, und dieser Punkt halt, da gehe ich ja mit, weißt du? Mhm. Was mir bloß immer wichtig ist, ist halt diese Trennung zwischen mein Leben, meine Erfahrung, dein Leben, deine Erfahrung. Mhm. Also dass halt sozusagen die Person für sich selbst da eine Erfahrung macht und nicht die Erfahrung von einer anderen Person.
Klar.
Aber da bin ich halt auch, das ist halt auch mein Job, entschuldigt bitte, wenn ich da so präzise bin, aber ich sehe halt, dass es ganz oft anders auch verstanden wird. Deshalb ist es mir wahrscheinlich auch so wichtig, das jetzt nochmal so hervorzuheben. Seht's mir nach, bitte.
Mhm. Aber muss ich auch sagen, mache ich gar nicht die Erfahrung. Also ich glaube, der erste Satz, den man ja auch oft hört, ist, dass die sagen, ich kann es ja nicht nachvollziehen, wie du dich fühlst. Also die sagen dann ja nur so, ich kann vielleicht nur ansatzweise nachvollziehen, wie es ist, wenn ich meine Brille nicht aufhabe oder sowas. Ne? Also solche Sprüche kommen, aber ich glaube, es ist den meisten Menschen schon bewusst, dass die es nicht durch einen easy Fix mal eben sich in so eine Rolle komplett reinversetzen.
Ja. In deiner Bubble.
Nee, ich spreche sehr viel mit Passanten, weil ich ja sehr viel unterwegs bin. Ich sage ja immer, ich lerne jeden Tag viele Leute kennen, weil ich einfach so viel mobilitätsmäßig unterwegs bin. Und bevor ich mich quäle, frage ich halt immer Leute und spreche ja selber immer Leute an.
Unsere Passantenflüsterin Sophie.
Ja, rede sehr vielen Leuten im Alltag.
Ja, am Ende ist es, glaube ich, auch einfach so, also es ist ein Versuch, ne? Und es braucht halt viele viele Versuche, viele Ansätze, um, ich sag mal, und auch immer wieder das, was ich vorhin schon sagte, dieses auch immer wieder neue Anstöße. Also ich glaube, es reicht auch nicht, wenn ich einmal diese Erfahrung mache. Ich glaube halt, dass es immer wieder Situationen braucht, die mich auch wieder nochmal zurückholen, weil ich im Alltag dann sonst ja es doch dann irgendwie wieder verdränge oder und insofern ist es ein kontinuierlicher Prozess, ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig, das nochmal zu betonen, dass es eben auch ja nicht einmal so, habe jetzt einmal die Erfahrung gemacht und dann bin ich sozusagen, laufe ich plötzlich empathisch durch die Gegend. Also so einfach ist es dann natürlich nicht. Ne? Ja.
Also kein Heilsversprechen.
kein Heilsversprechen, aber es ist ein Versuch, miteinander ins Gespräch zu kommen und sensibler einfach im Umgang miteinander zu sein und ja.
Du, da bin ich auch wie Werner, wie gesagt, also die Diskussion, die verschiedenen Perspektiven, die so vielen gerade sehr schön abbilden, die bilden ja auch sozusagen eine Gesamtdiskussion zu diesem Thema da. Ich finde es aber, ihr habt es toll geframed mit dem Begriff Dialog im Dunkeln und nicht Dialog mit dem Blinden, das wäre auch möglich, ja. Oder erlebt den Blinden, sei selber blind oder wie auch immer. Also von daher, ich finde das Framing von euch echt schön. Und die was ihr da anbietet, macht auch neugierig, weißt du? Und es ist schon, und das muss man auch mal sagen, Chapeau, das ist hochanspruchsvoll, was ihr da macht.
Also ich stelle mir auch diese ganze Bauphase jetzt extrem aufwendig vor. Ich habe ja früher im Messe- und Eventbereich gearbeitet und diese Aufbauphasen, die waren immer extrem.
Ja, und also super spannend natürlich, weil es natürlich auch total viel Spaß macht, aber es gibt ja auch so ein paar bürokratische Hürden oder Herausforderungen, sagen wir es so. Das ist wirklich interessant, weil wir natürlich, also alleine dieses ganze Thema Brandschutz und Notausgänge und so, das ist natürlich bei uns nochmal potenziert dadurch, dass wir ja natürlich auch natürlich gibt es kein sichtbares Notausgangszeichen, weil es ist ja eben die komplette Dunkelheit das stellt auch viele viele mit dem Bau Beschäftigten vor neue Erfahrungen, sagen wir es mal so.
Das glaube ich. Genau, und erzähl doch nochmal genau, wo ihr jetzt seid. Ihr seid ja wirklich im Herzen von Berlin. Habt ihr jetzt eine super Location?
Genau, wir sind also in The Place. Das wird vielleicht einigen noch bekannt sein unter dem alten Namen Potsdamer Platzarkaden. Die wurden ja vor einigen Jahren umfangreich saniert, also wirklich unmittelbar auf dem Potsdamer Platz sozusagen. Und tatsächlich ist es eine Fläche im Untergeschoss, die auch direkt mit dem Regio- und S-Bahnhof verbunden ist. Also man kommt sozusagen direkt, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kommt man im Prinzip direkt von dem S-Bahn- und Regio-Bahnhof praktisch auf unsere Fläche drauf. Und das ist tatsächlich ganz schön, weil der Potsdamer Platz, ich hatte das ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass wir eben ja auch durchaus ein touristisches Angebot sein wollen, ne? Also durchaus eben dieses Berlin-Erlebnis eben erfahrbar machen wollen. Und da ist es natürlich toll, wenn man auch möglichst zentral ist. Ja. Und für die Berlinerinnen und Berliner, die ja doch, ich würde mal sagen, zumindest mal ein zwiegespaltenes Verhältnis vielleicht zum Potsdamer Platz haben. Warum denn? Ja, ich finde tatsächlich, es wird ja oft irgendwie so, es ist irgendwie nicht, es ist irgendwie ein bisschen steril und findet nicht so richtig Leben dort statt. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt, ich bin natürlich jetzt zwangsläufig relativ häufig auch da und sage irgendwie, ich glaube schon, dass das ein Platz ist, eine Gegend, die total viel Potenzial hat, weil es eigentlich, es gibt jetzt noch mehrere Fußgängerzonen, ne? Also es gibt sozusagen es gibt eine Top-Anbindung und es gibt mittlerweile jetzt auch ein ganz gutes gastronomisches Angebot. Also ich wünsche es dem Potsdamer Platz wirklich sehr, nicht nur aus Eigennutz, sondern insgesamt, dass dadurch auch so ein bisschen mehr urbanes Gefühl jetzt auch für Berlinerinnen und Berliner entsteht, würde ich mir wirklich sehr wünschen. Und ich habe jetzt natürlich so im Umfeld gibt es ja auch sehr, sehr viele Hotels und die wünscht, klar, die sagen natürlich auch alles, was irgendwie diesen Platz, was zusätzliches kulturelles oder gastronomisches Angebot schafft, ist für alle gut. Natürlich für die Touristen, also für alle, die Berlin besuchen, aber natürlich auch für die Leute, die in Berlin wohnen. Denn wie gesagt, es ist halt top angebunden und was im Übrigen ja auch für unsere Guides nicht so ganz unwichtig ist, dass die auch gut zu ihrem Arbeitsplatz kommen können.
Ja, genau.
Können, ne?
Große Frage. Total wichtig.
Ja. Berlin hat halt das große Problem der minimum drei verschiedenen Stadtzentren. Allein durch die Teilungsgeschichte Alexanderplatz, Kurfürstendamm, dann noch ein bisschen Friedrichstraße und dann halt noch der Potsdamer Platz dazu, der halt leider halt architektonisch, das war ja damals schon zur Errichtung, so ein bisschen, da waren die Manhattan-Fans ein bisschen im Planungsbüro.
Also ich glaube aber, dass das, wir sind da auch sehr ungeduldig in Berlin. Wir haben natürlich auch den Luxus, dass auch viele Kieze sehr attraktiv sind und man oft gar nicht so wirklich seinen Kiez verlassen muss, um perfekt gastronomisch abgefrühstückt zu werden und verschiedenste Eindrücke und Angebote zu haben. Aber ich glaube, dass wir es uns ja allein stadtplanerisch gar nicht leisten können, so eine zentrale Fläche irgendwie dann verweisen zu lassen. Da wird sich, so wie es in London dann plötzlich die Docklands total hit wurden und jetzt irgendwie der heiße Scheiß sind, das wird sich schon entwickeln, da bin ich mir ganz sicher. Also sowas braucht auch manchmal so ein bisschen Zeit und das geht dann auch durch Ups und Downs, aber ich bin mir ganz sicher, dass das sich groß entwickelt, weil es sind ja wirklich viele interessante Philharmonie, die Stabi ist im Laufen hier, du hast dann den Tiergarten,
neue Nationalgalerie,
da kommt ja jetzt noch dieses neue Contemporary Art
Mall
dazu.
Of Berlin.
Genau, die ist auch da. Also es ist, also da habe ich gar keine Sorge, dass es zu.
Ja, es gibt ja jetzt tatsächlich so ein bisschen diese Überlegung auch, ich sag mal, die Stadt in der Stadt sozusagen daraus zu machen. Ne? Weil es eigentlich kannst du alles am Potsdamer Platz auch erleben. Mhm. Ich meine, die ganze auch jetzt ist ja seit Herbst letzten Jahres, glaube ich, Cirque du Soleil auch dauerhaft dort. Und genau, die anderen kulturellen Angebote hattet ihr schon genannt oder einige davon, also Philharmonie und Neue Nationalgalerie und so weiter und natürlich Shopping und Gastronomie und ja, also ich wünsche es dem Platz tatsächlich auch, weil ne, es ist wirklich, es ist so zentral und es ist ja auch, finde ich, ein Teil, auch wenn es jetzt, also ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich in Berlin war, das war 1997, da war ich auf Klassenfahrt in Berlin und da war der Potsdamer Platz eine Baustelle und auch damals war das die größte europäische größte Baustelle Europas. Ja. Und ich meine, das ist, wie du sagst, also vielleicht muss man auch ein bisschen Geduld haben und ja, es gibt immer mal wieder vielleicht Geschmäcker ändern sich, auch was die Architektur betrifft und so, aber irgendwie ist es ja doch, es ist ein ganz, ganz, wichtiges Stück Geschichte auch, finde ich, von Berlin, ne?
Ja, total.
Ja.
Ja, voll. Sag mal, das haben wir jetzt irgendwie am Anfang so ein bisschen übergangen, aber es würde mich trotzdem auch nochmal interessieren, so ein bisschen ein kleiner Shift. Wie bist du denn eigentlich so, ich habe ja am Anfang gesagt, du hast auch viel im Bereich Nachhaltigkeit gemacht. Wie bist du denn beim Dialog im Dunkeln oder im Dialog Experience gelandet?
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich, also vielleicht sage ich das noch kurz dazu. Ich habe auch ein kleines Ehrenamt und zwar engagiere ich mich beim Arts and Nature Social Club. Das ist sozusagen ein kleiner, feiner Verein, der sich so an der Schnittstelle von Kunst, Kultur und Natur beschäftigt und wir organisieren nur für unsere Mitglieder, aber auch für alle anderen, die Lust haben, so Salons, also an dieser Schnittstelle von Kultur und Natur, also so ein bisschen die, ihr seid nächstes Mal seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr kommen
gerne
möchtet.
Dankeschön.
Und findet das draußen oder an verschiedenen Orten statt? Weil sie
an verschiedenen Orten. Also oft sind wir in Galerien und manchmal sind wir aber auch in anderen Event-Locations, also und in Zukunft wird man vielleicht auch mal einen Salon bei uns am Potsdamer Platz erleben können, bietet sich ja dann an. Nee, es geht wirklich immer so ein bisschen darum, also einerseits so diese Schnittstelle oder diese Schönheit der Natur irgendwie zu huldigen so und sagen, unser Planet ist so, er hat so viele Schätze und das, wir wollen eben diesen manchmal so ein bisschen negativ behafteten Begriff der Nachhaltigkeit eigentlich eher so, also wirklich eher die Natur in den Vordergrund stellen und dass die Erde halt nicht gerettet werden muss, weil sie sozusagen einfach so viel zu bieten hat und auf der anderen Seite eben alles, was ich sag mal auch durchaus wie Natur in der Kunst oder in der Kultur eben, was für eine Rolle die spielt, ne? Und dann die Salons sind so ein bisschen ausgerichtet immer an, wie gesagt, an dieser Schnittstelle und können sich mit städtebaulichen Themen beschäftigen, aber auch mit gesellschaftspolitischen. Und für mich ist, weil du ja nach dem Grund irgendwie fragtest, wie ich jetzt zu Dialog gekommen bin, tatsächlich vor allen Dingen diese, natürlich auch die Freude an der Natur, die hat jetzt mit Dialog vielleicht nicht so viel zu tun, sondern eher so diese gesellschafts- und sozialpolitische Variante der Nachhaltigkeit oder Säule der Nachhaltigkeit. Ne? Also wie können wir eigentlich besser miteinander zusammenleben und wie können wir uns besser verstehen, aus unseren Bubbles heraustreten miteinander ins Gespräch kommen, weil ich denke, es geht immer darum, den anderen nicht vielleicht der andere sein zu wollen oder zu werden, aber zumindest jemandem es auszuhalten, dass jemand etwas anderes denkt und dass jemand etwas anderes fühlen kann vielleicht, dass jemand andere Fähigkeiten und Kompetenzen hat, aber dass das eben auf der anderen Seite etwas ist, was uns alle eigentlich reicher macht, also die Erfahrung miteinander und dass dieses Konstrukt oder dieses Konzept beschäftigt mich halt schon viele, viele Jahre und in meiner vorherigen Position habe ich Buddy Bear Berlin verantwortet einige Jahre und da geht es eben auch darum, dass man über das Kennenlernen eigentlich ein besseres Verständnis miteinander gewinnt und ich finde eben, dass das sehr überzeugende Konzept von Dialog im Dunkeln ist eben zum einen dieses Lernen über Erfahrung und aber auch ein eben nicht überakademisierten Zugang sozusagen zu suchen, der viele Menschen vielleicht auch schon wieder ausschließt, weil viele Menschen sagen so, oh nee, da habe ich jetzt keine Kapazitäten, mich damit zu beschäftigen, sondern eher ganz, ich sag mal ganz einfach, du kannst bei uns einfach was erleben und wir bewerten dich auch nicht für das, was du jetzt tust oder wie du dich im Alltag irgendwie verhältst, sondern du kannst erstmal deine eigenen Erfahrungen sammeln und wir hoffen, dass wir dir damit einfach ein paar Anstöße für dein Leben geben können. Und das ist für mich sehr viel überzeugender oder was heißt sehr viel überzeugender, aber ich glaube, es braucht einfach beides. Und es braucht natürlich auch das akademische Erklären, aber ich glaube, es braucht eben, um Zugang zueinander zu finden, auch einen einfachen Einstieg. Ne? Und das finde ich eben sehr überzeugend und das liegt mir auch am Herzen und tatsächlich auch jetzt beim Dialog, es können ja auch Kinder zu uns kommen, die sind sehr herzlich willkommen und also auch dieses ganze Thema Bildung, auch kindliche Bildung oder außerschulischer Lernort, also wir müssen eigentlich die Basis müssen wir eigentlich möglichst schon frühzeitig legen, dann haben wir später vielleicht manche Probleme gar nicht im besten Fall. Und das finde ich eben sehr überzeugend und deswegen war das für mich, als ich die handelnden Personen kennengelernt habe und gehört habe, dass in Berlin damit mit dem Gedanken gespielt wird, einen Space aufzumachen, war ich sofort, sofort den Finger gehoben.
Ja, ja, cool. Was mir da gleich einfällt, weil wir die letztens da eine Mitarbeiterin davon getroffen haben, seid ihr da auch mit dem Futurium im Kontakt? Weil du gerade so beschrieben hast, der Ansatz ist ja ähnlich auch zum Futurium. Bist du noch, Sophie?
Ja.
Oder habe ich da jetzt eine Fehlschalte im Kopf?
Naja, also ja, also das Futurium ist schon ein klassisches Museum für halt moderne und Zukunftsvisionen. Ja. Da kannst du auch ein bisschen was proaktiv, und gerade Kinder können da so durchlaufen und können dann so an verschiedenen Stationen Dinge. Also es hat schon mehr einen Mitmachcharakter als jetzt eine Gemäldegalerie.
Ja.
Auf jeden Fall. Also, aber das Mindset ist wahrscheinlich ein ähnliches, wenn du das da
Genau, das meine ich halt. Also, weil der Begriff, der mir, also nicht vergleichbar vom Angebot her, definitiv nicht, aber was ich so bei dir rausgehört habe, Viviana, ist so diese Lust nach einer nachhaltigen Neugier, die zu schaffen. Letztendlich geht es ja darum, endgültig bilden können wir Menschen nicht. Wir können bloß halt versuchen, ihnen langfristig Neugier zu machen, die bleibt halt, um am Ball zu bleiben, um zu lernen.
Ja, und ich mache ja zum Beispiel bei uns an der Schule, das ist ja eine Grund- und eine weiterführende Schule, meistens mit den Grundschülern, ich würde es immer gerne mit den Älteren auch machen, eben so einen Tag, wo die dann da sitzen und ich ein bisschen was erzähle und auch eben einfach so diese Flugzeugschlafmasken mitbringe und Langstöcke und so weiter und UNO-Karten und so. Und ich habe da der Leiterin auch schon gesagt, als ich neulich von eurem Event kam, dass wir auf jeden Fall dann, wenn das neue Schuljahr beginnt, am Herbst mal bei euch einlaufen werden. Weil ich denke, das ist dann schon nochmal für so eine 60 Minuten eine andere Erfahrung für die Kinder. Und das wäre bestimmt toll.
Und du kannst natürlich auch, also das haben wir auch, es gibt teilweise auch schon Unterrichtsmaterialien, aber das ist auch was, woran ich gerne für Berlin speziell auch nochmal arbeiten möchte. Also das auch so ein bisschen mit vor- und nachbereitenden Unterrichtsmaterialien einfach zu verknüpfen, ne? Dass man wirklich nochmal sagt, welche Fragestellungen ergeben sich daraus eigentlich für uns im Nachgang vielleicht auch wovon, damit man sozusagen nicht nur dieses, also nicht nur, ich sag mal, mit diesem einen Erlebnis praktisch alleine bleibt hinterher, sondern dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt auch nochmal verschiedene Ebenen uns zu erschließen. Ne? Also sowohl was jetzt Barrierefreiheit angeht, aber auch natürlich gerade im Kinder- und Jugendalter ist natürlich auch dieses Thema Mobbing extrem zentral und einfach nochmal ne, wir hatten es vorhin schon mit dieser Zuschreibung, wenn man sich sozusagen ausschließlich auf visuelle Sinne sozusagen konzentriert. Und das ist natürlich im Schulalltag, glaube ich, sehr, sehr präsent immer noch. Ne? Und dass Schülerinnen einfach gemobbt werden, weil sie irgendwelchen Kategorien dann nicht entsprechen. Aber genauso natürlich vielleicht eine auch eine Mobbing erfahren, weil sie vielleicht eine Sprache nicht richtig sprechen oder weil sie irgendwas vermeintlich nicht so gut können. Ne? Also ich glaube, das ist sozusagen gerade für Schülerinnen und Schüler ganz, ganz wichtig, dass man da möglichst hinterher breit das breit bearbeitet, weil es eben ganz, ganz viele Ebenen betrifft. Und ich glaube, für Jugendliche da einfach eine sehr nachhaltige Selbst- und Fremderfahrung sein kann.
Total.
Wie ist denn das bei euch, weil du gerade so sprichst, hast du ja schön gesagt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Reflexionsebenen. Habt ihr da schon so ein, also ist das dann im Nachgang, wenn ich dann an der Bar sitze, ist das dann komplett offen, was reflektiert wird, oder leitet ihr das auch schon ein bisschen?
Meinst du bei, ich sag mal in Anführungsstrichen, einer normalen Tour oder?
Genau.
Ja, also bei einer normalen Tour, die 60 Minuten dauert, ist das, würde ich sagen, sehr, sehr individuell. Also das ist wirklich, hängt wirklich davon ab, wie die Dynamik der Gruppe ist, und da versucht der oder die Guide wirklich auf die Bedürfnisse und auf die jeweilige Situation eben einzugehen. Da ist ja auch die Reflexion, sag ich mal, also die Reflexionszeit sehr beschränkt. Ne? Und weil es halt einfach, die Tour ist dann halt irgendwann vorbei. Und wenn man wirklich tiefer gehen möchte, dann kann ich eben empfehlen, tatsächlich eher so im Workshop-Bereich zu uns zu kommen.
Ja, okay.
Und da wirklich eine Fragestellung dann mitzunehmen oder das zu bearbeiten. Das können wir jetzt in so einer 60-Minuten-Tour natürlich nur bedingt machen.
Mhm. Nachvollziehbar. Wunderbar. Abgefahren. Habt ihr denn schon sozusagen so eine Preisliste, also damit mal die Menschen, die uns jetzt hören, auch wissen, was erwartet sie? Wie viel müssen sie jetzt, wenn sie 10-mal kommen wollen, wie viel müssen sie sparen? Ab wie viel Besuche gibt es Rabatt?
Rabatt, mehrfach Rabatt. Ja, so eine Treuekarte oder sowas. Das ist eine gute Idee, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Tatsächlich wird es so sein, dass wir mit einem dynamischen System wohl arbeiten werden. Das heißt, wir belohnen auf jeden Fall diejenigen, die frühzeitig buchen möchten. Ne? Und schien uns sozusagen zum einen irgendwie, ich sag mal so, sozialverträglich zu sein, weil wir sagen, okay, der oder diejenige, der vielleicht sich langfristig oder schon ein bisschen im Vorfeld irgendwie Gedanken macht, der soll auch belohnt werden. Aber es wird sich, es wird auch eine spezielle Preisrange für Schülerinnen und Schüler gehen, also reduzierte Preise, also um die 15 Euro, so Pi mal Daumen, und für Erwachsene wird es ein bisschen mehr sein. Also das werden, es wird unter 20 Euro sein, aber so in dem Rahmen. Und dann, wie gesagt, kann es sein, dass wenn, dass es dann zu bestimmten Zeiten ein bisschen günstiger ist und zu anderen Zeiten vielleicht ein bisschen mehr.
Mhm.
Genau.
Na super. Und Blinde bezahlen nicht, weil den zeigt er nicht neu. War jetzt scherzhaft, Entschuldigung.
Ja, also tatsächlich gibt es ja auch, es gibt viele, viele Blinde, die auch kommen, ne?
Ja,
und, und die Ausstellung erleben. Also das ist, da gibt's, kann ich natürlich jetzt aus Berlin keine eigenen Erfahrungswerte wiedergeben, weil wir ja noch nicht geöffnet haben, außer jetzt zu der Preview, ne? Mhm. Aber weiß ich von anderen Standorten auf jeden Fall, dass das wirklich immer wieder, also regelmäßig auf jeden Fall der Fall ist. Und das soll ja auch so sein. Also wir wollen ja auch für alle ein Erlebnis bieten, auf jeden Fall.
Naja, klar, ist ja auch sozusagen, man kann ja die sozusagen auch das eigene Umfeld mal mit in diesen Raum nehmen, um dann besser auch mit dem eigenen Umfeld ins Gespräch zu kommen.
Genau, und das war ja das dann ja diese verschiedenen Dialoge, ne, über die wir vorhin schon gesprochen hatten. Also der Dialog mit mir selber, aber auch der Dialog mit meinen Mitbesuchenden beziehungsweise mit meinem Anhang, den ich mitnehme in die Ausstellung. Ja.
Genau. In Hinblick auf die Zeit, also weil der Kaffeebecher langsam schon so sich zur Neige.
Ja.
Zur Neige neigt.
Neige neigt.
Zur Neige neigt, ja.
Wie sagt man das richtig?
Zur Neige geht.
Zur Neige geht, ja, genau.
Dem Ende neigt.
Dem Ende neigt.
Dem Ende neigt.
Oder der leere neigt.
Der ist einfach leer.
Der ist einfach
leer. Ja, okay. Alles
kein
klar.
Kaffee mehr.
Kaffee ist aus.
Halb leer oder ganz leer? Oder
meiner
halb voll?
Ist schon richtig leer.
Schon richtig leer.
Nee, würde mich jetzt nochmal, kannst du ja jetzt nochmal vielleicht kurz zusammenfassen, sagen, wann die ihr plant zu öffnen.
Ja.
Genau, und dann auch Öffnungszeiten, was da so geplant ist.
Ja. Okay, also wir öffnen am 15. Oktober und Öffnungszeiten sind erstmal von Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr. Und vielleicht, das gucken wir mal, ob wir dann irgendwann auch mal sonntags öffnen, mal schauen. Also erstmal sind das die 6 Tage und
genau. Und ich weiß nicht, ob wir da irgendwann mal im Vorgespräch drüber gesprochen haben, aber mir war so, dass man auch jetzt vielleicht perspektivisch nicht sofort, aber dort auch Events veranstalten kann, ne? Dass man den Raum auch buchen kann und sagen kann, ich möchte jetzt die Bar buchen für ein Event und eine Lesung oder Musik oder so, ne?
Genau, ja, danke nochmal für den kleinen Reminder, genau, das wird so sein, dass wir zum einen werden wir selber Events dort veranstalten, also zum Beispiel tolles akustisches Erlebnis mit einer im Rahmen eines Konzerts oder auch einer Lesung. Also das sind sozusagen so eigene Events oder auch mal Podiumsdiskussionen, wo wir zum Teil auch so Diskussionen, die wir heute kurz angesprochen hatten, gerne, also wir dem gerne eine Plattform geben wollen, weil einfach zu sagen, okay, Es gibt verschiedene Ansätze. Lasst uns einfach mal darüber sprechen und miteinander einfach ins Gespräch kommen. Also das heißt, es ist sozusagen einen eigenen Eventkalender, den wir auf jeden Fall gestalten werden. Und darüber hinaus kann man auf jeden Fall bei uns auch die Fläche buchen und zum Beispiel ein Netzwerk-Event oder ein Kunden-Event oder eine Party oder Club oder was auch immer bei uns durchführen. Das ist auch möglich, ja.
Perfekt.
Na, vielleicht habt ihr ja mal Lust auf eine Portion Tomaten auf der Fantasie live und im Dunkel.
Ja, das ist auch eine schöne Idee. Ja.
Und ich stelle mir gerade, cool. Wird sehr witzig, also vielleicht um dann nochmal zu sagen, ich habe jetzt gerade, ihr hört so Veranstaltungsideen, wo man euch buchen kann. Da kann man aber auch das Licht dann anmachen, oder?
Kann man auch. Man kann auch beides miteinander kombinieren.
Okay.
Wir haben ja auch eine, den ganzen Eingangsbereich, der Lobbybereich, der ja ohnehin sozusagen beleuchtet ist. Da sind unterschiedliche Formate denkbar, genau. Auf jeden Fall, ja.
Genau, bloß nochmal, weil, falls die Menschen jetzt im Kopf haben, na gut, dann mache ich da jetzt ein Business-Treffen im Dunkeln, wie soll denn das funktionieren? Also, das kann man auch dann, wäre spannend, auf jeden Fall.
Ja.
Insbesondere der Visitenkartentausch.
Also, ja,
genau. Wer tauscht denn heute noch Visitenkarten?
Ja. Ja. Also schön ist natürlich, das ist natürlich nicht, wir verpflichten natürlich dann niemanden zu irgendetwas, aber schön ist natürlich, wenn jemand auch Interesse hat, sozusagen eben auch das mit einer Dunkelerfahrung irgendwie zu verbinden, ne? Also entweder zum Beispiel durch den Aufenthalt in der Bar und wie auch immer, und man verknüpft das dann hinterher miteinander. Aber da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Spielarten sozusagen und
ich sehe gerade statt Kaffee irgendwie Whisky Sour oder Cuba Libre oder sowas. Also,
ja.
Und in Love Speed Dating im Dunkeln.
Okay.
Nee, aber rein vom Gespräch dich denn erstmal. Ich weiß nicht, woran ihr jetzt wieder gedacht habt, ihr Lieben. Aha.
Was ist das für eine Unterstellung, woran du anscheinend gedacht hast?
Nein, aber so wirklich, dass man nur mal die Person mit der Stimme kennenlernt. Das finde ich auch äußerst spannende Idee. Das würde ja auch im Business-Bereich funktionieren, dass man sich vielleicht mal nicht so von der Optik ablenken lässt und wer weiß, was dann noch übrig bleibt von einer Person mit Rolex oder goldenen Diamant-Ohrringen, wenn man wirklich mal nur noch die Stimme hört und nicht das Bling-Bling sieht.
Definitiv. Also was mir halt auch gleich noch einfällt, ist, apropos Bling-Bling und so, wäre zum Beispiel, was absolut denkbar wäre, auch mal so ein Titch irgendwie im Dunkeln. Dann kann ich eben nicht irgendwelche shiny Slides zeigen, sondern muss einfach mal durch Inhalte überzeugen.
Ja, genau.
Ja.
Spannend. Es ist wirklich tolles, weites Feld.
Ja.
Also eine riesen Leinwand, die ihr da aufmacht im Dunkeln.
Ja.
Super schön.
Ich habe es auch wirklich sehr gefeiert, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ihr jetzt nach Berlin kommt. Finde es ganz toll. Das hat hier wirklich gefehlt.
Ja.
Ich muss auch mal rumkommen, merke ich.
Ja, also ich glaube auch, es passt, und das sagt ja auch Visit Berlin irgendwie, das passt halt einfach auch super zu der Stadt, ne? Mhm. Und es ist wirklich eigentlich fast gar nicht vorstellbar, warum es dieses Format bisher noch gar nicht gibt. Also
Berlin ist ja die dunkelste Stadt Europas.
Ist es so,
ja? Ja, es gibt am meisten dunkle Ecken, glaube ich. Und es gibt
tatsächlich
sehr unterschiedliche Straßenbeleuchtungen, die auch mitunter ausfallen. Das ist, glaube ich, tatsächlich so.
Ja. Also,
okay.
Nicht nur zum Blackout im Januar.
Ja, auch das können wir gut.
Ja.
Okay. Ja. Viviana, vielen, vielen Dank. Das war wirklich toll, wie sehr ausführlich du uns da in die Dunkelheit hast blicken lassen. War total schön.
Licht ins Dunkel gebracht hast.
Oder auch so.
Ja. Ja, vielen Dank. Mir hat es auch wirklich große Freude gemacht und auch die Vorfreude noch ein bisschen mehr erhöht, wenn man das dann so erzählt, was man vorhat. Und dann kann man es kaum erwarten, dass es endlich soweit ist. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr dann uns auch ab Oktober besuchen werdet.
Mal auf jeden Fall machen.
Machen wir. Machen wir, und nochmal Empfehlungen an alle anderen, auch kommen.
Mhm.
unterstützen, besuchen, lernen, erfahren. Ach, schön.
Ja.
Viviana, auch von meiner Seite aus vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch ganz viel, oder wir wünschen euch ganz viel Erfolg beim Start. Noch einen guten Projektendspurt jetzt bis zur Eröffnung. Mit hoffentlich netten Menschen vom Brandschutz und dem Gewerbeamt und so weiter und so fort.
Ja.
Und natürlich Dankeschön. Von Anfang an richtig gute Besucherzahlen für eure Projekte.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja.
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.